Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu die weltweit beste und einzigartige Business-Podcast Nix und Pippi. Heute und hier für euch eure Moderators Hanna und Sascha.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nix und Pippi-Folge. Diesmal aus der Quarantäne aus Kreuzberg. Und Sascha, ich begrüße dich und ich hoffe, du bist ebenfalls in Quarantäne.
Hallo liebe Hanna. Ja, ich melde mich aus dem Sperrgebiet Altreptow per Telekommunikationsschaltung zu dir. Ich freue mich, dass wir uns wenigstens digital sehen, auch wenn ich sehr traurig bin, dass mir fehlt jetzt schon die persönliche Bindung zu dir. Ich bin sehr gespannt, wie unser erster Remote-Podcast funktionieren wird.
Das, was ihr nicht wisst, liebe Nixinnen und Nixen, ich habe gerade eine Story gemacht auf meinem Instagram-Kanal dazu, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Und kurze Zeit später habe ich natürlich FaceTime geöffnet, um Sascha zu sehen. Und Sascha sagt einfach so eiskalt, ja, aber auf Instagram sahst du gerade besser aus.
Das sind die Zauberfilter dieser mysteriösen App, die Menschen schöner und interessanter macht.
Weißt du was? Fuck you too.
Nein, Hanna sieht auch im verpixelten FaceTime-Modus wunderschön aus. Du Hanna, ich kann gar nicht so viel von meiner Woche erzählen, sollte die Frage von dir eventuell vorbereitet gewesen sein. Weil, ja, ich sitze jetzt auch seit 3 Wochen im Homeoffice und es passiert nicht allzu viel. Aber ich habe gestern einen Artikel gelesen, der mich wirklich aufgeregt hat. Und zwar verfolge ich ja nach wie vor aus der Quarantäne die einschlägigen Werbemedien, wie zum Beispiel auch das Horizont-Magazin. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nee.
Nee? Also Horizont ist halt gibt so einen Überblick über bestimmte große Handelssachen, aber auch sehr, sehr großer Fokus auf Werbung. Also Agentur Y hat Kunden XY gewonnen oder Adidas hat wieder einen lustigen Spot gemacht. So, und weil auch den scheinbar in der Quarantäne...
Willst du etwa damit deinen Horizont erweitern?
Ja.
Wow, ich muss den unbedingt droppen.
Es ist völlig okay, sei dir gegönnt. Ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Horizont dazu beiträgt, dass die Werbebranche sehr an ihrer eigenen Suppe schwimmt und nicht über den Tellerrand hinausschaut, weil ich finde, die Berichterstattung dieses Magazins ist sehr einseitig und ich kann es immer nur lesen und ehrlich gesagt belächeln. Aber ich lese es trotzdem, es gibt immer mal wieder interessante Informationen, also Horizont, nicht alles schlecht bei euch. Worauf ich aber hinaus wollte, ich habe mal wieder meinen Facebook-Account ausgekramt und da stieß ich auf einen Horizont-Artikel. Der lautet, meine Top 5 Tipps für zu Hause arbeiten mit Kind. Und ich dachte mir, oh mein Gott, jetzt bin ich ja gespannt. Der liebe Herr Philipp Dommers.
Nummer 1, einsperren.
Nummer 1, don't. Nee, pass auf. Der Herr liebe Philipp Dommers ist Geschäftsführer von Wellect. Keine Ahnung, was das ist. Interessiert mich auch ehrlich gesagt null. Der dachte sich, okay, ich habe jetzt, und ich betone, einen Vormittag auf sein Kind aufgepasst. Und war der Meinung, dass er da jetzt so viel drüber gelernt hat, dass er da jetzt einen ganzen Artikel drüber schreibt und den Leuten in der Quarantäne wertvolle Tipps geben möchte, was man denn oder wie arbeitet man denn mit einem Kind zu Hause? Und da dachte ich mir auch schon so, oh come on, Alter, halt die Fresse, du musstest einen Vormittag auf dein Kind aufpassen und machst gleich einen Artikel im Horizont.
Klar, Content, Content, Content.
Ja, das ist so richtige Corona-Content-Loch, wo das reingefallen sind. Und da gibt es ja auch noch so praktische Tipps wie volle Transparenz den Kollegen gegenüber, sprich an, dass dein Kind da ist oder beschäftige dein Kind, halte seine Essenszeiten ein, sorge auch hier und da für frische Luft. Und mein letzter Punkt ist mein absoluter Lieblingspunkt, Dankbarkeit zeigen. Und ich möchte jetzt bitte, Hanna, noch aus diesem Artikel vom Mittwoch, also von vorgestern, bitte zitieren, was er mit Dankbarkeit zeigen meint. Also, auch wenn der Vormittag und spätestens seit Covid-19 noch viele weitere Homeoffice-Tage mit Kleinkind gut funktioniert haben, eines ist klar, das hätte ich ohne meine Frau nie hinbekommen. Denn spätestens, wenn sie zurück ist, übernimmt sie mit einer verblüffenden Leichtigkeit. Das Homeoffice mit Kind zeigt mir einmal mehr, wie dankbar ich dafür sein kann.
Boah, ey.
Ganz ehrlich, lieber Philipp Dommers, halt die Fresse. Also halt dein dummes Kackmaul. Ganz fair point, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie es ist, aber wie viele berufstätige Frauen möchten dir jetzt in dein Gesicht schlagen? Du hast einen halben Vormittag dein Kind gehabt und machst so ein Terz draus und machst gleich noch einen inspirational LinkedIn-Content-Horizont-Artikel. Fuck you. Das ist auf jeden Fall...
Also ich finde es ja wenigstens schön, dass er erkannt hat, dass man das nicht einfach mit links wuppt, dass man halt ein Kind hat. Also ich weiß es selber nicht, ich bin selbst auch keine Mutter. Aber wirklich so ein Hack-Mack draus zu machen, ist halt... Mann, das ist dein eigenes Kind, weißt du? Frauen, alleinerziehende Mütter, die rocken das jeden Tag.
Absolut.
Und ich weiß wirklich nicht, ob das so notwendig gewesen ist. Und dann halt immer dieses, um jeden Preis irgendein Content machen. Es gibt ja schon bei Spotify irgendwelche Corona-Playlists und dann irgendwie die Top 10 irgendwie Selbstbeschäftigungsmöglichkeiten, wenn du im Homeoffice bist. Und putz doch mal wieder deine Wohnung. So, Alter, also, was ist denn los bei euch?
Nee, man chillt einfach ein bisschen mehr. Pornhub Premium ist jetzt kostenlos für alle. Gönnt euch. Ey, nehmt euch mal richtig Zeit beim Masturbieren. Weißt du, raucht 2 Joints mehr am Tag und dann entspannt euch. Ne? Das ist eine Krisensituation.
Ich finde auch wieder, dass diese deutsche Mentalität wieder so schön greift. So, wir beschweren uns immer. Wir beschweren uns immer. Also vorher beschweren wir uns, ja, wir haben nie Homeoffice, unsere Arbeitgeber erlauben uns kein Homeoffice. Jetzt sind wir verpflichtet, Homeoffice zu haben, was natürlich absolut richtig ist, um diese Pandemie zu stoppen. Und auf einmal geht's los. Oh, ich weiß nicht, was ich zu Hause machen soll. Oh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Etc., etc. Also man sollte sich vielleicht der Situation angemessen verhalten und nicht total deutsch sein und sich immer beschweren.
Total. Ganz ehrlich, wenn meine erste Bürgerpflicht es ist, zu Hause zu bleiben, ich bin bereit, den Dienst an meinem Land zu machen.
Das ist okay. Richtig, oder?
Das ist okay. I serve my country.
Aber jetzt, wo wir schon das Thema so schön angeschnitten haben, Homeoffice sollte das Thema heute sein, weil es ist relevant. Wir haben als Angestellte, also für die meisten, führt kein anderer Weg gerade herum. Wir sitzen alle zu Hause und versuchen, das Beste draus zu machen und zu arbeiten, den Umständen entsprechend. Was mir dabei so aufgefallen ist, ist, dass es ja vorher immer so war, auch damals, als ich noch in Startups gearbeitet habe, dass Homeoffice gar nicht immer so möglich war. So, Homeoffice ist in Deutschland nicht angekommen. Das kann mir keiner erzählen.
Nee, Mann.
Und jetzt auf einmal propagieren diese ganzen Startups so, hey, wir machen das schon immer. Das ist Teil unserer Organisationskultur. So, also, das ist normal. So, Bullshit. In Deutschland gibt es ungefähr 30% Homeoffice-Möglichkeiten von allen Unternehmen. Das war eine Bitkom-Umfrage. Und jetzt sagen auf einmal alle Unternehmen so, ja, wird in 5 bis 10 Jahren drastisch steigen. Aber so richtig Bock haben die Unternehmen ja nicht drauf, ne?
Nee, gar nicht. Das ist auch für unsere aufmerksamen Zuhörer. Wir hatten das im Prinzip in der letzten Folge als Thema. Da müssen wir dazu sagen, das ist auch eine alte Folge gewesen. Die hatten wir mal produziert und wir waren uns nicht sicher, ob wir die online stellen sollten, haben dann aber festgestellt, dass es ganz interessant ist, weil wir uns im Prinzip über das Thema flexible Arbeitszeiten oder flexible Arbeitsmodelle und Homeoffice halt unterhalten haben, in einer Phase, wo jetzt halt noch nicht jeder dazu gezwungen wurde. Und wir fanden es ganz interessant, jetzt mal zu gucken, okay, wie sind denn jetzt so nach den ersten 3 Wochen die Erfahrung im Homeoffice bei uns selber und oder auch bei anderen Unternehmen, wenn wir alle dazu gezwungen sind. Also ich meine, Homeoffice für alle, so, das machen wir jetzt seit 3 Wochen und die ersten Unternehmen stellen schon mal fest, dass es jetzt gar nicht so der Weltuntergang ist im Prinzip.
Naja, ich glaube, es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also wir können ja mal kurz beide Sichtweisen verargumentieren. Also einmal als Beschäftigter hast du natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Also ich wollte immer ins Homeoffice. Natürlich neben naheliegenden Gründen von wegen länger schlafen und wesentlich entspannter so zu Hause auf der Couch deinen Kaffee trinken und anfangen zu arbeiten. Aber oftmals ist es ja wirklich so, dass du wesentlich besser und konzentriert arbeitest, wenn du denn motiviert bist. Das heißt, du kannst wesentlich entspannter Calls machen, weil du vielleicht nicht in einem Großraumbüro sitzt. Du kannst dich besser konzentrieren, wenn du ungestört bist. Du hast natürlich Fahrzeitersparnis, was super mega geil ist.
Ich spare mir 90 Minuten Weg in U- und S-Bahn am Tag und das ist wirklich schön. Ich stehe halt auf, gehe irgendwie mit meinem Hund raus, trinke einen Kaffee und bin halt total entspannt am Arbeitsplatz. Das ist ein Aspekt, den ich absolut liebe und den ich definitiv auch beibehalten werde, dass es Tage in der Woche geben wird, wo ich einfach nicht extra irgendwo hingondel, wenn ich nicht Leute sehen muss, weil es ist viel entspannter und erspart mir einfach wahnsinnig viel Zeit.
Was wirklich auch cool ist, ich habe das auch gemerkt, du kannst ja diese Vereinbarkeit so von deinem eigenen Privatleben viel besser organisieren. Also du kannst halt einfach sagen, hey, man kann mal gemeinsam Mittag essen, das ist halt echt cool. Oder hey, ich kann jetzt auch einfach mal zwischen 2 und 3 Uhr einkaufen, weil da jetzt nicht gerade jeder in den Supermarkt rennt, da ist vielleicht die Schlange nicht ganz so lang. Und vielleicht auch Sport einfach machen, wenn es denjenigen besser in die Zeit passt. Also wenn ich jetzt Bock habe auf Yoga zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, dann ist das geil.
Ja.
Dann hast du halt einfach die Flexibilität, das zu tun. Das mindert deine Arbeitsqualität nicht und deine Arbeitszeit, weil du es halt hinten ranhängen kannst. Und das finde ich schon super cool.
Ja, guter Freund von mir, mit dem habe ich letztens telefoniert, der ist auch im Prinzip ein Kreativer, deswegen ist es da, das Thema haben wir auch schon mal, nicht so wichtig, dass er jetzt stock 8 Stunden am Tisch sitzt. Der macht jeden Morgen dasselbe, der trinkt einen Kaffee, hat dann seinen Montag oder sein Morgens Briefings-Meeting mit der ganzen Agentur oder mit seinem Team und dann geht er erstmal eine Stunde in die Wanne und denkt einfach nur nach. Fantastisch. Und er meinte, er ist produktiver denn je.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich möchte jetzt mal an dieser Stelle, weil ich glaube, wir beide Seiten beleuchten können, mal eine neue Kategorie droppen.
Oh, hau raus.
Und zwar ist die Kategorie, an was denkt ihr nicht? So, weil wir sind ja immer so groß im Beschweren, aber man denkt eben nicht auch mal an die andere Seite. Und die andere Seite ist halt, warum Homeoffice auch mal nicht so geil sein könnte für Unternehmen. Weil jetzt zum Beispiel Corona, wenn man ein Unternehmen hat, ich meine, man hört es in den Nachrichten, ist einfach Wahnsinn, was es mit der Wirtschaft anstellt. Und man zuckt zusammen, gerade wenn man ein Startup hat, weil man extreme Umsatzeinbußen hat. Man hat Angst um sein Geschäft und man hat ja auch Angst, seine Mitarbeiter zu verlieren und auch nicht mehr bezahlen zu können. Und klar beschweren sich Arbeitnehmer oder Kollegen darüber, dass man vielleicht auf Kurzarbeit gesetzt wird, ein bisschen weniger verdient, und dass man, weiß ich nicht, nicht mehr in seine Lieblingscafés gehen kann, etc. pp. Aber die Unternehmen leiden auch auf höchstem Niveau. Die haben einfach Angst, dass sie ihre Leute nicht mehr zahlen können, ihre Miete nicht, die Krankenversicherung nicht, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Und das ist halt wirklich eine heftige Sache. Und ich glaube, daran denkt man halt oft als Angestellter nicht. Ja. Oder Sascha, wie siehst du das?
Total. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass jetzt auch die ganzen Unternehmenschefs nervös werden. Und ich habe mich auch letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, die meinte halt auch, ganz ehrlich, na, es ist jetzt für alle blöd, wir werden nach Hause geschickt, irgendwie, wir werden auf Kurzzeitarbeit gesetzt. Aber sie meinte auch, unser Chef, der musste sich jetzt in einem Zoom-Call mit 500 Leuten halt hinstellen und zu allen halt eben sagen, so Leute, Gehalt wird jetzt runtergenommen, Stunden werden runtergenommen, wir müssen jetzt halt im Prinzip alle Maßnahmen ergreifen, dass wir euch auch noch in 3 Monaten notfalls bezahlen können. Und das ist auch so eine Rolle, die ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht haben möchte. Ich möchte jetzt nicht Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 5 Mitarbeitern oder mit 500 sein. Du hast einfach nur einen wirklich unnötigen Hassel. Und wenn du auch zu diesem Thema Homeoffice, wenn du jetzt im Prinzip vorher nicht so richtig großer Fan davon warst oder davon nicht überzeugt bist und jetzt plötzlich von heute auf morgen allen deinen Mitarbeitern zu 100% vertrauen musst, dass die ähnlich effektiv zu Hause arbeiten, ist es natürlich auch ein großer Vertrauensvorsprung, den du deinen Mitarbeitern da gibst. Und natürlich kann ich verstehen, dass jeder Chef erstmal Angst davor hat, Leute nach Hause zu schicken und das bedeutet, dass sie einfach nichts mehr machen. Andererseits glaube ich natürlich, dass dadurch auch viele Arbeitgeber einfach merken, okay, es funktioniert halt trotzdem. Also ich meine, du wirst auch dadurch irgendwie schwarze Schafe rausfinden, von denen du einfach merkst, dass nichts passiert. Die Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht. Ich arbeite jetzt auch seit 3 Wochen remote mit meinem Team. Und es gibt schon so ein paar Leute, von denen ich echt glaube, dass da nicht so viel passiert, wie eigentlich passieren sollte. So, die sind halt ein bisschen hinterher, die verpassen Calls etc. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist plötzlich, bist du halt gezwungen, deinen Mitarbeitern zu vertrauen. Das ist, glaube ich, was ganz Neues für die, ja, für im Prinzip alle Chefs.
Also das ist ja im Prinzip ja auch richtig. Was ich halt immer noch denke, aus der Unternehmersicht, auch für den Mitarbeiter ist es enorm wichtig, Beruf und Privates zu trennen, weil nicht jeder ist emotional fähig, diesen Cut zu ziehen. Absolut. Und ich glaube, es kennen sehr, sehr viele Leute selber sehr gut, dass man einfach, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit, möchte man seine Sachen in die Ecke werfen und sagen, ey, ich denke jetzt nicht an Calls, Mails und an den nächsten Tag und den Stress, der mir bevorsteht, weil hier ist jetzt privat, hier ist Freizeit, hier ist Spaß, hier ist Ruhe.
Ey, das ist genau mein Problem. Ich möchte nicht diesen Arbeitsmodus, den ich habe, möchte ich nicht in meiner Wohnung haben. So, ich will nicht morgens aufstehen und den Tisch sehen, an dem ich jetzt 8 Stunden arbeiten muss. Das macht mir richtig schlechte Laune. Ich will das auch gerne viel mehr drin. Deswegen bin ich zum Beispiel Fan von, also nicht jedes Mal ins Büro rein, darum geht's nicht, aber ich würde viel lieber einfach, nicht Homeoffice machen, sondern flexibel arbeiten. Das heißt, einfach weggehen. Und wenn ich mir ein Büro miete oder wenn ich mich in einen Kaffee setze, ich will aber einfach nicht zu Hause sein. Das ist zum Beispiel nicht mein Arbeitsmodell. Ich kann hier nicht wirklich gut arbeiten. Ich hasse es.
An was ihr zum Beispiel auch nicht denkt, ist ja zum Beispiel, dass die Anwesenheit von einem Vorgesetzten, also von einem Chef, ist nicht zwingend notwendig scheiße. Also man denkt natürlich immer an so einen Arschloch-Chef, der hinter einem steht und quasi die Peitsche rausholt. aber auch einfach mal, wenn man Sachen nicht weiß, also wirklich bei Sachen Hilfe braucht, weil wir haben alle die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wenn ein Chef einfach mal ganz easy breezy beim Vorbeigehen erklärt, wie etwas geht oder wie jetzt die richtige Richtung für die Organisation einzuhalten ist. Das macht man nicht einfach so am Telefon. Das kann man mal zwischenmenschlich über den Tisch rüberrufen oder der Chef kommt mal rüber, während er sich gerade einen Kaffee holen geht, um dann nochmal hinzuleiten, okay, um was geht es hier gerade? Wie ist das Unternehmen aufgestellt, das dann richtig zu transportieren und halt auch einfach Aufgaben beizubringen oder auch die Zusammenarbeit mit Kollegen zu fördern. Und das ist auch immer ein Teil der Motivation, warum Leute auch unter anderem gerne zur Arbeit gehen, ist, weil sie ihre Kollegen sehen, dann eine super Zeit mit dem haben und gemeinsam was schaffen. Also da reden wir ganz gerne über dieses ganze Wir-Gefühl. Also es sind pure Emotionen, die Motivation aufrechterhalten im Arbeitnehmerkontext.
Ja, vor allem da mittlerweile auch die Phase erreicht, dass die ersten Leute schon aus dem Homeoffice heraus geonboardet wurde. Das heißt, es gibt jetzt einige, also wahrscheinlich, ich kenne jetzt also persönlich keinen, aber ich habe durch viele Freunde und so schon mitbekommen, es gibt ganz viele Leute, die jetzt einfach eingestellt wurden und im Prinzip komplett von zu Hause ongeboardet wurden. Das heißt, sie kennen im Zweifel das Büro oder ihre Kollegen halt nur vom Vorstellungsgespräch. Die sind komplett digital in das Unternehmen reingeholt worden. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt. Also das wird, glaube ich, auch nochmal einiges machen mit dem ganzen Thema, wie viel ist Pflicht zu Hause, weil wenn du wirklich in ein Unternehmen gekommen bist und gesagt hast, ja, die ersten 4 Wochen, die ich angestellt war, dort habe ich zu Hause verbracht und habe trotzdem gut mitgearbeitet, kann natürlich auch total positiven Effekt haben, weil dann spätestens dann weiß auch irgendwie dein Chef und du, okay, es funktioniert halt, weil du hast so in dieser Firma gestartet. Eigentlich ein interessanter Aspekt, finde ich.
Klar, da, ich glaube persönlich daran eher weniger, weil inwieweit du dich an einen Menschen erinnerst, macht ja sehr viel auch deine Statur aus, deine physische Erscheinung und dieses ganze Zusammenspiel aus verbaler Kommunikation und nonverbaler Kommunikation,
ja,
und auch deine Interaktionen. Und wenn die dann nicht gegeben ist, weil du immer nur ein Gesicht siehst, also eigentlich nur so einen halben Torso plus Kopf und dazu so ein paar Worte, die halt auch immer nicht aus dem Fluss entstehen, sondern weil es ein Frage-Antwort-Spiel ist, weil jeder versucht, die Kommunikation natürlich so kurz wie möglich zu halten und nicht einfach mal ein bisschen locker flockig an der Kaffeemaschine schnattert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das besonders für den Arbeitnehmer einfach ist, hervorzustechen.
Ja, das ist total schwierig. Das soll ja auch keine Dauerlösung sein. Ich wollte halt bloß sagen, dass sozusagen dieser Zwang, dass jetzt alle zu Hause bleiben, wird sich auch nach der Phase positiv auf diese ganze Kultur auswirken. Da bin ich mir absolut sicher.
Absolut. Und ich glaube auch, was Unternehmen eigentlich brauchen, ist A, dass sie lernen, Vertrauen zu entwickeln in ihre Mitarbeiter.
Ja.
Und einfach wirklich ein gutes Konzept ins Leben rufen, sich mal Gedanken machen, okay, wie kann ich denn Leute im Homeoffice motivieren? Was sind die größten Hürden im Homeoffice zum Beispiel? Und wie können wir dagegen wirken, dass man richtig Bock hat, zu Hause viel für das Unternehmen zu schaffen?
Ja, na, ich habe zum Beispiel gehört, was ich ganz süß finde, es gibt bestimmte Leute, die machen so Coffee Talks. Das heißt, die treffen sich dann immer per Zufallprinzip mit irgendeinem Mitarbeiter und sprechen halt mit den 10 Minuten halt wirklich nicht arbeitsrelevante Sachen. Das finde ich ganz süß. Oder es gibt schon Leute, die machen so Team-Lunches gemeinsam.
Also du meinst über so Google Hangouts und Skype-Geschichten?
Ja, ja, es ist bei weitem nicht dasselbe. Ja, es ist bei weitem nicht dasselbe, aber ich glaube schon ganz witzig.
So. Also wir haben es ja selber auch schon gemacht, das können wir ja mal so erzählen, aus der Nähkästchen plaudern. Sascha und ich haben uns auch eines Abends gefacetimed und haben da dazu das ein oder andere Zigarettchen geraucht und Bier getrunken, aus der sozialen Isolation hinaus, um uns ein bisschen zu unterhalten. Und ich versuche Sascha schon ein bisschen länger zu überreden, mit mir irgendwelche PS4-Koop-Spiele zu spielen, weil ich mich zu so einer kleinen Gaming-Maus entwickelt habe. Also hier mein Aufruf, ihr lieben Zocker, wenn jemand Bock hat, mit mir ein Koop-Spiel digital zu spielen, let's go!
Ich mache mit meinem besten Freund Remote-Kiffen. Wir treffen uns immer auf dem Balkon zum Joint-Rauchen zusammen.
Ach, Traum, ey.
Ja. Sag mal, ich weiß ja gar nicht, irgendwie bei dir kriegst du es dolle mit der ganzen Wirtschaftssache, weil bei mir kam es jetzt die Woche auch an. Ich hatte eigentlich noch einen 3 Monate für 3 Monate befristeten Gig sozusagen. Der wurde mir dann letzte Woche jetzt auch gecancelt. Also die Netzwerkagentur, in der ich gerade beschäftigt bin, hat sich jetzt von allen Freelancern verabschiedet.
Also ich merke auf jeden Fall, dass die Wirtschaftskrise da ist. Also A, geben die Leute weniger Geld aus. Also das merken wir zum Beispiel im Online-Shop. Also normalerweise ist jetzt Ostergeschäft und es ist im Vergleich zu den Vorjahren weniger. Und wir merken es natürlich auch, dass unsere Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, also auf Business-to-Business-Basis, die in komplett Deutschland verteilt sind, dass sie natürlich weniger nachordern, weil die natürlich geschlossen haben und selber kämpfen müssen an ihrer eigenen existenziellen Front.
Ja, ja. Was übrigens bei mir ein witziges Konstrukt hervorruft, und zwar, dass ich jetzt im April das erste Mal gleichzeitig für zwei Agenturen arbeite, von zu Hause aus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das läuft. Das heißt, ich bin 20 Stunden bei der einen Agentur gebucht und 20 Stunden bei einer anderen Agentur. Das heißt, ich bin jetzt Projektmanager für zwei unterschiedliche Agenturen, und das ist auch eine neue Situation für mich. Mal gucken, wie das wird.
Du wirst das bestimmt hinbekommen. Da bin ich mir ganz sicher, Sascha.
Geh davon aus, ich bin Projektmanager. Wenn ich was kann, ist es Projekte managen.
Dieses Projekt solltest du managen können. Da gebe ich dir recht. Sag mal, was denkst du, wie viel prozentualen Anteil der Beschäftigten in Deutschland, also so zwischen 15 und 65 Jahren, arbeiten prozentual in Deutschland zu Hause?
Vor oder nach der Zeit? Also jetzt, bevor das hier alles losging?
Vor.
Dauerhaft zu Hause arbeiten?
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, es sind 37%.
Falsch.
Ich weiß,
es ist einfach falsch. Also wir haben in Deutschland so ungefähr traurige 5%. Und jetzt rate doch mal, wer der Spitzenreiter ist.
Warte mal ganz kurz, davon sind 3% wahrscheinlich Webcam-Girls, oder?
Ja, und professionelle digitale Online-Zocker und natürlich die ganzen Influencer.
Tutorial-Könige.
Richtig.
Ich bin übrigens kurz davor, meine lieben 12 Instagram-Follower, ein Live-Video zu machen, wie ich meinen Bart putze. Das habe ich letztens mit Freunden ausprobiert, funktioniert super. Also wer mir dabei zugucken will, kostet 24€ für einen Monat. Dann können wir beim Bart putzen zugucken.
Bist du dabei nackig?
Dann kostet es 50€. Aber ja, klar, mir egal. Ganz ehrlich, wenn das jemand sehen will, bitte.
So, jetzt rate doch mal, wer der Spitzenreiter in Europa ist, was Homeoffice angeht.
Ich würde sagen, es ist Dänemark. Also auf jeden Fall eins der skandinavischen Länder.
Ja, ist falsch. Es ist Finnland.
Mhm. Die machen Home-Sauna-Office.
Also Finnland ist mit 13,3% der absolute Vorreiter, was Homeoffice angeht. Und da wir mit nur winzige 5% haben, können wir uns ein bisschen was von unseren etwas weit entfernten Nachbarn abgucken.
Geil. Finnland, du rockst.
Also Sascha ist ja in der Metal-Szene sehr vertreten, und deswegen war das eine Anspielung an Finnland, weil sehr viele Metal-Bands aus Finnland kommen.
Ich bin wahnsinnig beeindruckt, dass du das weißt. Wow, Hanna.
Du, ich bin selber letzter Zeit überrascht, was ich denn doch für Wissen angehäuft habe über die letzten Jahre. Und zwar haben mich Freunde überredet, Trivial Pursuit zu spielen. Und alter Schwede, habe ich gerockt. Ich habe so mega unnützes Wissen, was anscheinend Kategorien von Trivial Pursuit abdeckt. Boah, alter Schwede. Also, will mir ja nicht so sehr auf die Schultern klopfen, aber unnützes Wissen bin ich ganz stark an der Front.
Nee, das freut mich sehr. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennen würdest, wüsstest du auch, dass es eigentlich bei mir immer ein Metal-Fact am Freitag gibt. Aber ich habe Befürchtung, dass ich dich damit langweile, deswegen wird es leider keine neue Kategorie. So, Hanna, es wäre keine Nixon-Pippi-Folge 8, wenn ich dir nicht ein Nixon-Unternehmen vorstellen möchte. Ich habe lange, wirklich lange überlegt, was ich nehme. Ich habe geguckt, ob ich irgendwelche Verlierer oder Gewinner der Krise dir vorstellen möchte. Aber ich habe mich für ein Herzensunternehmen entschieden. Und deswegen zuerst die Frage, wie ist deine Beziehung zum Wrestling?
Ich habe mir Wrestling-Masken gekauft, als ich in Mexiko war.
Oh Gott, bitte, ich mach ein Foto, ich möchte es sehen.
Kann ich dir gerne schicken, die Wrestling-Masken, die ich mir da besorgt habe. Ist ja ein Thema in Mexiko, und deswegen, habe ich mir immer früher angeguckt. Was war das? Hulk Hogan hier, ne?
Ja, also ich kenne auch nur die alten, so Hulk Hogan, John Cena, The Rock, damals ja noch Wrestler. Ja, Ich habe das nämlich durch meinen Cousin damals rechtzeitig entdeckt. Und es lief ja, wenn mich nicht alles täuscht, immer so auf Eurosport oder DSF und immer zu so total unchristlichen Zeiten. Der Vorteil davon ist übrigens, wenn man minderjähriger, pubertärer Jugendlicher ist und nachts Wrestling guckt, in den Werbepausen kommen immer diese ganzen Sex-Hotline-Clips.
Ah, ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal drauf gewartet.
Und ich meine, come on, wenn du, also ganz ehrlich, ich bin 91 geboren, als ich 14 war, da hatten wir jetzt keine Standleitung im Internet und da hast du dich echt gefreut, wenn die Scheiße im Fernsehen kam und du plötzlich so nackte Frauen gesehen hast und warst so, what, das ist mein eigener Personal
oder Porno. Auf RTL 2 oder so, weißt du, diese Explosiv- oder E-Reportagen, oh, weißt geil. Du, wo die immer in den Puff reingegangen sind, da hast du doch immer drauf gewartet.
Ja, Mann, und deswegen, weil es ja immer so spät kam, musste ich die Wrestling-Folgen immer aufnehmen. Eine VHS-Kassette.
Geil, echt?
Ja,
fällt mir eigentlich ein, wenn wir jetzt gerade beim Thema Late-Night-Shows sind, was ist eigentlich mit Sonja Kraus passiert?
Oh, bei sowas ist mit Sonja Kraus passiert?
Das frage ich dich. Gibt's die noch?
Ach so, das weiß ich nicht. Die ist in 20 Jahren Talk-Talk-Talk-Geschichte kaputt gemacht worden und ist wahrscheinlich jetzt in irgendeinem Mental Health Institute und liegt in der Ecke und redet nur noch in Gala-Überschriften.
Girl, you know it's true.
Ja, nee, Sonja Kraus, ein gefallener Star des ProSieben-Fernsehhimmels, würde ich sagen.
Die hat ja, glaube ich, danach noch irgendwelche minimalen Aufträge bekommen, so Schlag den Raab oder so Moderation.
Was, durfte sie die Kegel wieder aufstellen bei den Spielen oder was?
Ja, irgendwie so ein, weißt du, wenn Stefan Raab beim Wok-Rutschen runtergerutscht ist und wenn er dann unten angekommen ist, so fragen, hey, wie war es denn für dich? Erzähl doch mal, komm doch erstmal an, atme doch erstmal durch.
Oh Mann, ich mochte sie, ich finde es sehr schade, dass sie gefallen ist, aber so ist es, so ist die Branche, die schluckt dich, kaut dich aus und spuckt wieder. Aber weg von Sonja Kraus hin zum Wrestling. So war jedenfalls mein Einstieg in diese ganze Wrestling-Szene, also Grüße an meinen Cousin, der hat mich der Sache introduced, große Sache. Und ich hatte das ganz ehrlich, für mich war das immer so ein Kasperle-Theater, irgendwie so ein Hin und Her mit dieser Rumshow, also dieses gespielte, rumgestellte, ja, so ein bisschen Pseudosport-Scheiß. Ich bin dann also über lange Strecken auch nicht hier rangekommen. Ich war aber letztes Jahr bei der Online-Marketing-Rockstar-Messe und da hatte der Deutschlandchef von WWE einen Vortrag gehalten und ich habe das so gelesen, dachte mir, was WWE, was ist das denn für ein relevantes Unternehmen? Und habe mir dann eine halbe Stunde einen Vortrag von ihm angeguckt und bin fast vom Stuhl gekippt. Du hast, Hanna, du hast keine Vorstellung, was die WWE, also die World Wrestling Entertainment, für ein riesen Scheiß-Konzern ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Nur mal kurz, um dich ein bisschen in die Größe reinzuholen. Die WWE hat auf allen ihren Social-Kanälen 1 Milliarde Follower. Also da zählt jetzt wirklich YouTube, Twitter, Instagram, die bespielen alles bis zum Tode. Die haben alleine auf YouTube haben die 56,9 Millionen Abonnenten. Und ich weiß nicht, wie YouTube-Firm du bist, aber was glaubst du, wie viel insgesamte Video-Views 56 Millionen Abonnenten so hinkriegen? Sag mal eine Zahl.
Sehr, sehr viele.
Sag mal irgendeine Zahl.
Das Vierfache davon.
Das Vierfache reicht nicht mal. Obwohl doch, nee, reicht nicht mal. Stand heute, Freitag, 3. April, hat dieser Kanal 40 Milliarden 961.000 Views.
40 Milliarden. Die an Werbung verdienen, ey.
Das ist der absolute Wahnsinn. Diese Firma hat aktuell, Stand letztes Jahr, 800 Mitarbeiter. Ist schon wahnsinnig alt, die wurden 1963 gegründet und die haben im Jahr 2019 906,4 Millionen US-Dollar Umsatz gehabt. Das ist eine unglaubliche Werbemaschinerie und das Krasse ist, das hat er auch ganz geil erklärt, der meinte, es sind halt die nur modernen Gladiatorenspiele. Das heißt, die inszenieren die ganzen Sportler halt, die geben denen Geschichten, die geben denen Charaktere und inszenieren das so krass, dass es im Prinzip so Sportspielbespaßung ist, also richtig amerikanisch.
Aber das geht eigentlich nur darum, dass die Wrestle-Kämpfe online aufzeigen in YouTube oder worum geht es?
Naja, die machen im Prinzip eigentlich sozusagen ein eigenes Universum auf. Das kannst du dir im Prinzip vorstellen wie so ein Marvel-Universum. Es gibt da verschiedene Wrestler, es gibt gute, es gibt schlechte, es gibt Leute, die wechseln die Seiten, es gibt Betrug, es gibt Hochzeiten. Das heißt, jeder Wrestler, der dort sozusagen in die WWE mit aufgenommen wird, ist nicht einfach nur ein Sportler, der ist eine Medienpersönlichkeit. Das heißt, jeder kriegt eine eigene Geschichte, jeder kriegt einen eigenen YouTube-Kanal, jeder kriegt irgendwie einen eigenen Instagram-Profil und es wird sozusagen eine Fake-Persönlichkeit um diese Wrestler aufgebaut. Und im Prinzip ist es wirklich wie ein Marvel-Universum.
Wie der Bachelor.
Es ist wie ein Marvel-Universum, was im Prinzip nur Geschichten erzählt. Es ist nur Content, Content, Content. Und ich meine, hat er auch erzählt, die haben eine eigene Abteilung, die nur aus dem ganzen Material wieder neue Videos zusammenschneiden. Dann solche Highlights-Videos wie die 10 krassesten Küsse bei den WWE-Veranstaltungen oder die krassesten Fight-Szenen oder die krassesten Diss auf der Bühne. Und das ist halt einfach eine riesengroße Content-Maschine. Und dadurch haben die halt unfassbar viele Einnahmen an TV-Rechten, an Werbung, die ganzen DVD damals noch Verkäufe, die ganzen Videoverkäufe. Dann haben die im Prinzip auch, wie du dir vorstellen kannst, einen unfassbar großen Vorrat an Merchandise, T-Shirts, Mützen. Klar. Es gibt wirklich jeden Scheiß von der WWE.
Okay, wie hat das alles angefangen? Also das finde ich ja immer so geil, wenn du immer so diese riesigen Unternehmen hörst, die halt sowas mega Abstruses machen. Irgendwann gab es ja immer irgendeinen Dude, der gesagt hat, wir machen irgendwas. Und was ist da passiert?
Na, das ist im Prinzip eine wahnsinnig verkopfte Geschichte, da spielen ganz viele Leute mit rein. Der Kern ist aber eigentlich schon wesentlich älter als 63. Das begann mit einem Mann, der nannte sich Roderick James McMahon. Und der war Boxpromoter und der hat im Prinzip schon ewig lange sozusagen Boxveranstaltungen gemacht, hatte im Prinzip seine eigenen Kämpfer, hat die Kämpfe inszeniert und da praktisch alles gesteuert. Und der hat 1933 einfach angefangen mit Wrestling-Kämpfen, die zu veranstalten. Und er hat halt gemerkt, dass die recht gut funktionieren, hat sich dann mehr auf das Wrestling konzentriert und ist dann wirklich mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Organisationen zusammengetreten. Und daraus erwuchs das im Prinzip. Und irgendwann dann halt, im Prinzip 30 Jahre später, hat die WWE sich in der jetzigen Form, wie sie ist, gegründet. Das heißt, es ist eigentlich am Anfang auch wieder so eine One-Man-Show. Der hat irgendwas gemacht und hat gemerkt, dass die Leute drauf abfahren. Und ich würde jetzt mal so sagen, 90 Jahre später hat halt irgendwie das Unternehmen es geschafft, eben da so ein riesen Universum draus zu machen, also so ein riesen Entertainment-Universum eigentlich zu erschaffen, was wirklich faszinierend ist. Und deswegen, wenn ihr nicht Wrestling-konform seid, ihr habt jetzt die einmalige Chance, in der Corona-Krisenzeit wieder tiefer in das Universum einzutauchen und über 50.000 Videos übrigens auf dem YouTube-Kanal euch anzugucken.
Ja, Mann, krasser Scheiß. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich meine Maske finden sollte, werde ich ein Foto auf unserem Instagram-Kanal Nixon Pippi für euch einfach mal droppen, weil ich bin mir ja für nichts zu schade.
Mit Flosse aber.
Mit Flosse und Maske, das kann ja auch irgendwann so in die Richtung Porno gehen, ey. In diesem Sinne, ciao Kakao, ihr Lieben.
Ciao Kakao.